Ja, und diese Woche wollen wir mal reden über eine neue Sendung mit Elton, die sich Hitster nennt. Und los geht's. Hallo, Hallöchen, mein Name ist Fabian Riedner und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Man hört es schon von den Dächern schreien, es ist Hitster in der Haus und darüber möchte ich mich unterhalten und habe mir deshalb Mario Thunert eingeladen.
Yeah, hey Fabian, I shouted from the rooftop, baby. Bist du gut drauf?
Ich bin sehr gut drauf, ja. Ich habe dir auch was mitgebracht, Hitster. Das ist ein relativ junges Partykartenspiel, das es erst seit 2022 gibt und jetzt von RTL bzw. der UFA adaptiert wurde, muss man sagen. 4 Jahre nach dem Start ist eigentlich relativ schnell für ein Spiel. Läuft jetzt nicht zu Primetime, sondern auch nur am Sonntagvorabend. Ist vielleicht ganz gut, denn die Dauer vom eigentlichen, sage ich mal, normalen Kartenspiel dauert nur 30 Minuten. RTL hat mit Werbung knapp 70 Minuten. Und darüber wollen wir jetzt mal reden, denn da ist mein Lieblingsmoderator dabei, Elton.
Ja, genau. Dein Lieblingsmoderator in Sakko und T-Shirt, ja. Ja, 4 Jahre, nachdem das Spiel eingeführt wurde, okay. Ja, es ging zumindest vielleicht ein bisschen schneller als damals beim Quiz-Duell. Mich wundert es, dass das nur eine halbe Stunde geht. Bist du dir sicher? Also das reale Spiel jetzt, meine ich.
Ja, wenn du es kommt auf die Spieler drauf an. Du kannst es zu zweit spielen und dann nur 30 Minuten, aber wenn du natürlich mit bis zu 10 Menschen das gleichzeitig spielst, dann ist das schon ein bisschen länger. Aber du kannst natürlich immer wieder von neuem beginnen.
Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass das gegebenenfalls was ist, was sich sogar über Stunden zieht oder über so einen ganzen Spieleabend, weil ich dachte, hängt ja auch immer davon ab, was dann so für Geschichten erzählt werden, oder? Weil es ja unter anderem auch darum geht, dass praktisch diese Chronologie der Jahre, die zugeordnet werden soll zu diesen Songs, dann verbunden oder praktisch, dass diese Chronologie durch Assoziationen, durch persönliche Erlebnisse irgendwie getriggert werden soll, wo man dann sagt, ach guck mal, damals war bei mir das und das und dadurch kann ich das ungefähr einordnen, wann das war. Und wenn du dann in so einem Kreis sitzt und dann teilweise vielleicht auch sehr persönliche Geschichten ausgebreitet werden, kann das ja auch sehr ausschweifend sein. Also bei mir wäre es so.
Ja, bei dir, aber ich glaube, bei den weiteren 98% der Deutschen, die sagen dann einfach nur das Jahr des Hits und machen dann einfach weiter und fangen dann nicht an mit einer größeren Story und sagen dann, das war die Titelmelodie von La La Land, da kann ich mich noch gut dran erinnern, als ich damals ins Kino gegangen bin. Und ich habe mir dann auch zusätzlich den Soundtrack...
Ich dachte, als ich damals eine Jungfrau wurde oder so, ja.
Was? Solche Geschichten erzählt man doch nicht.
Da weiß ich noch ganz genau, du. Ja, aber das sind ja genau solche Geschichten. Also jetzt nimm mal an, du sitzt da in so einem, du spielst das Spiel nicht in so einem offiziösen Rahmen, wo mehrere Millionen Menschen im Optimalfall zu gucken, sondern du machst das abends wie so eine Art, Flaschendrehenrunde. Also es ist praktisch ein Flaschendrehenersatz. Und dann fließt vielleicht auch der ein oder andere Tropfen Alkohol und dann geht's vielleicht auch mal so ein bisschen ins Schlüpfrige. Wäre doch eigentlich ein Spiel, was sich auch dafür anbieten würde.
Ja, aber ich glaube, die Zielgruppe von so Brettspielen wie das jetzt eigentlich, worunter es fällt, ist jetzt nicht unbedingt die 16- bis 20-Jährigen. Muss ich auch sagen, kannst du auch gar nicht so wirklich spielen, denn du musst da, wie auch bei Wer wird Millionär, ich bin jetzt mal böse, aber du solltest vielleicht 30 Jahre alt sein, solltest vielleicht auch mal 10 Jahre eine Fernsehzeitung gelesen haben, solltest vielleicht auch ein bisschen, also für Wer wird Millionär, für diese Sendung solltest du einfach popkulturell halt auch einfach ein bisschen aufgewachsen sein. Also ich glaube, wenn da
sicher,
du das anguckst, ich habe da schon auch Leuten beim Hitster-Spielen zugeschaut und da war es dann auch des Öfteren so, die waren relativ jung, ich sag mal so vielleicht 20. Und wenn da natürlich ein Soundtrack oder ein Lied aus dem Jahr 2000 kommt, dann waren die schon ein bisschen aufgeschmissen.
Ja klar, aber ich glaube, das ist dann ja auch immer eine Frage, was für Zeitspannen deckst du da ab, ne? Also ich meine, das kannst du ja jeweils dann mit den Frageninhalten auf bestimmte Zielgruppen zuschneiden. Und wenn du halt einfach, weiß ich nicht, das dann machst ab 2010 oder so meinetwegen, dann kannst du ja ganz andere Zielgruppen da auch mit erreichen oder andere Peer Groups. Deswegen, ja, hängt es vielleicht auch davon ab. Ich dachte immer, Hitster wäre tatsächlich auch so ein Spiel, was so bei jüngeren Leuten auch irgendwie ganz gut angekommen ist in den letzten Jahren. Aber ganz so firm bin ich da auch nicht, weil Brettspieltyp bin ich eigentlich nicht.
Ja, dafür ich umso mehr. Aber gehen wir mal zur TV-Umsetzung. Da muss ich sagen, da habe ich dir das ja schon bereits letzte Woche Montag erzählt, dass ich zwischendurch mal auf die Uhr geguckt habe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was die Sendung hat.
Ja, eigentlich muss man sagen, ist es so, obwohl sichtlich drum bemüht ist, schnell in Gang zu kommen. Also Elton kommt ins Studio rein, hat so ein bisschen Schwierigkeiten gegen den Applaus anzuschreien, wie das da manchmal so ist. Dann brüllt Elton manchmal so ein bisschen den Laden zusammen. Kann man auch drüber diskutieren. Lass uns das nicht vertiefen. Und dann ist man eigentlich schon recht knackig drum bemüht, da ins Spiel reinzukommen. Aber du hast recht. Ich finde, es treten dann zu einem recht frühen Zeitpunkt der Sendung direkt irgendwie sehr gleichförmige Mechanismen auf, also dieses Ordnen der Jahre, da ist ja dieser Zeitstrahl.
Und es ist auch vor allem am Anfang sehr, sehr einfach.
Ja, genau, es ist sehr, sehr einfach gehalten, die Prinzipien werden sehr schnell offenkundig und wiederholen sich dann auch immer. Und ich glaube, das führt dann letztendlich auch dazu, dass direkt sehr schnell so ein Gewöhnungseffekt irgendwie eintritt, wo man das vielleicht dann dazu neigt, das nebenher laufen zu lassen. Und ich hatte mich tatsächlich auch ertappt, dass ich ungefähr zur Mitte der Folge da mal drauf geguckt habe, wie viel Zeit denn jetzt eigentlich vergangen ist und habe dann gehofft, dass noch so 10 Minuten wären bis zum Ende. Und ich habe dann festgestellt, es ist aber noch 25 Minuten, also ich bin erst bei der Hälfte angekommen. Das heißt, irgendwie hat es sich dann doch länger angefühlt, als es tatsächlich war. Ja, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, dass am Anfang, wenn die Jahre, da gibt es dann, am Anfang ist ja dieser Zeitstrahl aufgemacht, dieser digitale Zeitstrahl, und es sind nur, ich glaube, 3 Jahresangaben sind da und dann wird ein Song eingespielt und es muss vom Rateteam, das sind ja jeweils Duos, gesagt werden, ob der Song zum Beispiel vor 1993 war oder nach 2000 oder nach 2010. Also es sind recht große Abstände zwischen den Jahresangaben und ich finde, dass es das halt am Anfang noch nicht so spannend macht, weil das sehr eindeutig ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Song eingespielt wird von Tina Turner, ist irgendwie sehr klar, allein schon wie der klingt und so wie das produziert ist, dass das 70er oder 80er Jahre sein muss. Und wenn dann da am Zeitstrahl Entscheidung getroffen werden muss, ob das noch vor 1990 ist, ist die Antwort eigentlich sehr eindeutig. Und das führt natürlich eigentlich dazu, ja, also dass so dieser Faktor des Miträtselns sich eigentlich auf einem recht oberflächlichen Niveau bewegt. Spannender wird es dann natürlich, je mehr Jahresangaben auf dem Zeitstrahl auftauchen, weil dann werden natürlich die Abstände kürzer und dann wird es schon spannender. Aber der Weg dahin ist sicherlich vielleicht ein bisschen müßiger.
Ja, vor allem, weil man am Anfang halt wirklich sehr klare Songs rausgesucht hat, die man einfach einsortieren kann. Ja. Das wäre das Erste, was ich zu kritisieren hätte. Da würde ich vielleicht auch an den Jahren also ein bisschen näher ran, dass man da vielleicht dann doch rätseln muss, wo man das einsortieren muss. Das ist so ein Punkt. Und dann natürlich, weil ich gesagt habe, die Brettspielvariante geht nur 30 Minuten. Das ist jetzt kein Konzept wie bei Wer wird Millionär, wo du da sitzt, Sachen ausschließt, diskutierst mit dir selbst, vielleicht die Frage nochmal dreimal durchliest. Entweder du weißt, wann der Song rauskam, oder du weißt es nicht. Du kannst ein bisschen herleiten, aber das kannst du auch nicht bei jedem Song.
Ja. Nee, kannst du nicht bei jedem Song. Natürlich kommt dieses her.
Wenn du kein Beatles-Fan bist, ja, dann weißt du es halt einfach nicht.
Ja gut, weil bei Beatles ist es natürlich jetzt relativ mainstreamig eigentlich sogar und manchmal hat man natürlich dann schon so, dann wird untereinander diskutiert so, dann ist dann zum Beispiel Hans Siegel, der war in der ersten Sendung zu Gast und überlegt dann, dann Yvonne Katterfeld, mit der er zusammengespielt hat, meint dann zum Beispiel, dass sie sich sicher ist, dass es noch in den 80er Jahren ist und dann sagt Hans Siegel irgendwie, er hat glaube ich 1989 angefangen zu studieren und überlegt dann, war das noch vor seinem Studium oder war es während seinem Studium, und das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen interessant, weil die dann überlegen, das für sich so zu rekonstruieren und dann müssen die das untereinander aushandeln, also ist schon vorhanden, aber für mich reicht das dann meistens nicht über so ein gewöhnliches Musikquiz hinaus und ich muss leider auch sagen, dass ich bei so einem recht konventionellen Musikquiz recht früh sich bei mir der Effekt einstellt, dass mich das langweilt. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass so eine Sendung wie Hast du Töne eigentlich, die ja noch länger läuft, also über 2,5 Stunden, wie du, glaube ich, auch schon andeuten wolltest, gerade eigentlich nicht trägt, sondern ich finde das okay innerhalb von Wer stiehlt mir die Show zum Beispiel, wo das nur eine abgeschlossene Spielrunde ist, die dann auch vielleicht wieder so nach 10-12 Minuten vorbei ist, kann das kurzweilig sein. Aber wirklich so über einen längeren Zeitraum finde ich das eigentlich ehrlicherweise recht schnell ermüdend.
Ja, man hat ja zwei Sängerinnen, Sandy Mölling von den No Angels und Yvonne Katterfeld, die jeweils mit einem Schauspieler, also Hans Siegel und Rick Iranian zusammenarbeiten. Und man hat sogar bei jeder Folge dann auch einen Auftritt einer Band bzw. eines Sängers. Und da muss ich sagen, Elton, er kann wirklich keine guten Fragen stellen. Dann hast du Right Said Fred vor der Nase und es kommt wirklich keine Frage raus. Wirklich absolut gar nichts.
War ihr seid, glaube ich, gerade auf Tour, oder? ist dann so irgendwie klar. Ja, natürlich sind die da, um irgendwie Werbung zu machen für eine Tour oder so.
Right Said Fred ist immer auf Giesinger Tour.
Fragt er, ja, wahrscheinlich. Und irgendwie Max Giesinger fragt er dann, ja, du bist ja seitdem richtiger Rockstar geworden. Ne? Wie fühlt sich das denn an? Und Max Giesinger dann so, was soll er auch dazu sagen? Ja, ganz toll. Also, ja, aber ganz ehrlich, ne, das ist natürlich auch irgendwie eine undankbare Situation, weil du einfach weißt, die spulen da ihr Programm ab. Max Giesinger hat immerhin noch live gesungen, während Right Said Fred aus der absoluten Chart zur 2004er Vollplayback-Hölle emporgestiegen ist.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Elton das nicht kann, dann soll er sich entweder jemanden holen. Es gibt auch Autoren. Thilo Behn zum Beispiel wird bei RTL als Autor der Sendung genannt, der jetzt aber nicht für Elton die Texte geschrieben hat. Aber vielleicht kann er auch Elton mit Hilfe eines künstlichen Programmes vielleicht mal eingeben, Right Said Fred kommt zu mir zu Gast, welche Fragen könnte ich denn stellen? Genauso wie vielleicht auch mal seinen vier Gästen. Aber da wurden ja, also guter Freund sagt immer, das ist auswendig gelerntes Gerede. Weißt du, wenn du so Leute so triffst, na, wie geht's? Ja, das Wetter ist gut, bla. Oder zum
also,
Beispiel,
ich
habe zum Beispiel Bekannte, die haben dann Familie im Ausland und die telefonieren 2 Stunden. Und dann frage ich, na, was habt ihr denn jetzt so besprochen? Was gibt's denn so Neues? Ja, eigentlich nichts. Und dann denke ich mir, was hast du jetzt 2 Stunden lang telefoniert?
Okay, um das vielleicht nochmal, weil wir heute ja auch noch ein anderes Thema haben, jetzt vielleicht Hitster, vielleicht so von meiner Seite ein bisschen zum Ende zu führen, 2 Aspekte dazu. Ich finde halt, man kann es Elton nicht so stark anlasten, finde ich, diese Zwischengespräche mit den Musikern, weil da merkt man dann zum Beispiel auch, die sind halt für einen bestimmten Slot gebucht, die kommen dahin und dann fliegen die wieder ab nach Amerika oder nach England oder was weiß ich, wo die herkommen.
Ja, dann stell so, Markus Kafka.
Da merkst du auch schon bei Oliver Geisen teilweise, das ist dann natürlich limitiert, dann fallen irgendwie 2, 3 Sätze. Ich glaube, als damals Michael Jackson bei Wetten, dass aufgetreten ist, konnte Thomas Gottschalk dem auch nicht wesentlich viel mehr abverlangen.
Das war ja eine Zeit, allein dass Michael Jackson in Deutschland in einer Fernsehshow aufgetreten ist, in einer Zeit, in der es kein Livestream, YouTube oder sonst irgendwas gab, der war damals 1994 da und da konnte man ihn nur da sehen. Oder in Würzburg.
Ja, natürlich, nein, klar. Aber ich meine, ne, diese Gespräche, die da stattfinden mit solchen Musikern und Musikern, die sind halt immer begrenzt. Also ich finde sowieso, dass die teilweise schon zu lang waren innerhalb von Hitstar, weil die eigentlich so ein Loch in den Ablauf gerissen haben, wo aber die eigentlich dieses komplette Rateprinzip zu lange unterbrochen haben, sodass eigentlich dieser Fluss der Show zu sehr praktisch unterbrochen wurde. Also das hat dem nicht ganz so gut getan. Was ich finde, was man Elton wirklich eher anlasten kann, ist die Talks, die er dann mit den Teams innerhalb der Raterunden geführt hat. Weil darum ging es ja dann eigentlich, dass du da vielleicht interessante Fragen stellst, um vielleicht so die ein oder anderen interessanten Erinnerungen aus denen herauszukitzeln, die sie eben verbinden mit den Songs. Und das hat sich doch aber leider, was ja eine Stärke dieser Sendung hätte sein können, die sie auch von anderen Musiksendungen abhebt, dass da vielleicht mal so die ein oder andere Story erzählt wird, die man so noch nicht kennt. Und stattdessen war das aber wirklich so auf einem Niveau, wo einfach dann nur Yvonne Katterfeld so ganz grob darüber gesprochen hat, wann denn eigentlich ihre Jugendzeit war, sodass man dann zu dem wahnsinnig überraschenden Fazit kommt, dass das eben nicht die 80er Jahre waren, sondern die 90er Jahre und frühen 2000er. Quelle Surprise, ja. Informationen, die ich mir vorher nicht hätte ableiten können. Und Rick Avanian irgendwie auch. Ich meine, der ist ja sehr sympathisch und so, aber es sind halt keine persönlichen Erzählungen von seiner Seite gekommen, sondern er hat es gar nicht ernst genommen, hat eigentlich nur rumgeflapst und dadurch kommt natürlich eigentlich eine potenzielle Qualität, nämlich, dass da persönliche Geschichten erzählt werden, gar nicht richtig zum Tragen. Und ich glaube,
das soll ja Musik eigentlich. Musik soll ja was Persönliches sein. Du sollst ja wirklich genau sagen, ich habe damals dieses Lied im Radio gehört oder als ich den Film war, als ich meine große Liebe kennengelernt habe, da lief auf der Hochzeit der Song vielleicht.
Genau, ja, richtig sowas, ne? Und dass du auch merkst irgendwie dann im Ausdruck der Leute, wenn die darüber erzählen, dass
nach der Scheidung, als ich im Auto saß, der erste Song, der kam, war
ja
Just Dance.
Ja, mit Tränen gerührt. Auf jeden Fall, ja, genau solche Momente eigentlich. Und zum Beispiel jemand, der sowas immer eigentlich ganz gut schafft, dann irgendwie die auch den Gesprächspartner irgendwie eher auf so eine Ebene zu bringen, ist zum Beispiel Barbara Schöneberger, aber zum Beispiel eher in ihrem Podcast. Also da würde ich dann auch sagen, so dieser Showrahmen in diesem Industrieloft-Studio, da hat für mich auch der Rahmen das nicht hergegeben. Das ist nicht nur Eltons Schuld. Aber grundsätzlich, ja, wäre es natürlich sowas gewesen, so dass du merkst, ja, es kommen irgendwie Situationen zustande, wo Menschen, wo du merkst, was sie jetzt erzählen, bewegt sie. Und sie assoziieren das irgendwie und sie kommen in den Redefluss. Und das hätte natürlich gegebenenfalls auch was sein können, was dich dann als Zuschauer berührt. Und das hätte eine Stärke sein können. Ist, glaube ich, aber so da jetzt vom Rahmen, wie er jetzt konstituiert wurde, sehr schwer. Und ich hatte zum Beispiel gedacht, es ist aber auch vielleicht sehr schwer. Also wo ich dann auch gedacht hätte, vielleicht geht das auch einfach nicht. Also so ein Brettspiel, wenn du in einem Kreis von Menschen sitzt und du sitzt dir wirklich leibhaftig gegenüber, ist das natürlich vielleicht auch ein Gefühl und eine Atmosphäre, die ist schwer, die zu transportieren über so einen Fernsehbildschirm und vielleicht hat das auch seine Grenzen und bei bestimmten Sachen geht das auch einfach nicht. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und noch so sehr versuchen, die Fuß nicht einzurichten und so. Ich hatte halt zum Beispiel gedacht, da weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich der absolute Groundbreaker wäre, ja, aber zum Beispiel vielleicht eher so eine Atmosphäre wie bei Sing Mein Song. Also, dass man sagt, du versammelst dich irgendwie bei einem Sonnenuntergang irgendwo in Südafrika, es sind Bambusfackeln aufgestellt, ja.
Ja, aber dann kannst du auch gleich Sing Mein Song
auf einer Couchrunde und aber sowas
nee,
irgendwie.
Da muss ich dich echt unterbrechen, also vor allem, wenn man auch mal so ein bisschen die Entstehungsweise, es gibt zum Beispiel das Kartenspiel Explosion Kiddians und daraus hat man eine Animationsserie gemacht. Also da fragt man sich auch, warum man überhaupt so eine Vorlage brauchte, außer dass es da um Katzen geht. Das ist nämlich das Einzige, was das verbindet. Ich finde auch das Studio jetzt nicht schlecht. Ich hätte da jetzt auch nicht beim anderen Studio die Sendung besser oder schlechter gefunden. Ich finde eigentlich auch dieses Studio ist okay. Also kann man auch
angucken. An sich, ne? Also so rein optisch finde ich das Studio auch schön. Also das hebt sich mal wenigstens ab von so anderen
Studios. Lass mich mal bitte kurz ausreden. Aber weißt du, es gibt dann ein Finale, weil die irgendwie 9-8 gewinnt. Das Team Mölling und Rick Kavanian. Und dann müssen die 10 Songs anordnen im Finalspiel. Ja. Weil es können 10.000 Euro, bis zu 10.000 Euro für den guten Zweck gewonnen werden. Ja, scheiß doch drauf. Das war völlig für den Arsch. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwelchen Kindern in Not hilfst und die haben jetzt 5.000 Euro geholfen. Ja, komm, das ist doch lächerlich. Oh, 5.000 Euro, dafür werden die Kindernothäuser von McDonald's in Deutschland werden ganz viel davon haben.
Ach ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass bestimmte Einrichtungen auch jeden Cent irgendwie gut gebrauchen können. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da auf so einen Abgesang irgendwie einstimmen muss. Aber
es fehlt so ein bisschen die Fallhöhe in dieser Sendung. Da ist aber nicht die Bahnhofsmission von Göttingen immer als Spendenziel dabei, die das wirklich vielleicht gebrauchen können, sondern es sind immer so große Organisationen dabei, wo ich mir dann denke, ja, so Wayne, dann macht's lieber am Ende wie Joko und Klaas in ihren Shows, außer bei ein gutes Quiz. Da geht's nämlich immer um irgendeine andere Sache, da kannst du gar nichts gewinnen. Außer eine Show oder einen Weltmeistertitel.
Okay, gut. Ja, ich habe mich da jetzt nicht so dran aufgehangen, aber generell ist das ein Problem, was immer mal wieder so Quiz-Shows haben, dass es da an der Fallhöhe irgendwie teilweise so fehlt. Das ist auch schwierig, weil du kannst nicht für jede Sendung, die du irgendwie produzierst, irgendwie eine Gewinnsumme von 500.000 Euro aufrufen, erst recht nicht in Zeiten von Werbekrise und so und von immer geringer werdenden Produktionsbudgets, leuchtet mir schon ein. Aber trotzdem, ja, irgendwie ist das trotzdem was das dann mit sich bringt, dass das einfach so ist, was hat das jetzt für eine Fallhöhe? Da kannst du dann immer nur darauf hoffen, dass das Format abseits davon irgendwie schafft, entweder einen guten, interessanten Modus zu schaffen, wo du irgendwie miträtst, mitfieberst, der dich irgendwie gut unterhält, oder halt andererseits irgendwie trotzdem irgendwie eine gewisse Atmosphäre, die dich irgendwie ranzieht, irgendwie schafft. Beides ist jetzt, finde ich, bei Hitster nicht so gut gelungen. Die Quoten waren noch okay, ich bin jetzt mal gespannt. Mich würde es ehrlicherweise wirklich wundern, wenn die sich noch zweistellig halten. Ich würde mal eher tippen, Einstelligkeit, aber we will see.
Genau. Du hast uns eine weitere Sendung mitgebracht, die wir kurz anreißen wollen.
Beziehungsweise auch eine Sendung, die du mir auch nahegelegt hast und die du eigentlich, glaube ich, auch vor mir geschaut hast und mir gesagt hast, du warst nicht ganz so begeistert. Willst du das voranschalten oder soll ich?
Ja, ich war super begeistert. ZDF Magazin Royal vor Ort. Und da hat man so ein bisschen das Live-Fernsehen nachgemacht. Ich fand es leider auf vielen Ebenen nicht gelungen. Möchtest du darauf erst eingehen? Soll ich das machen?
Also meinetwegen kannst du gerne deinen ersten Aspekt nennen, der dich enttäuscht hat. Und dann kann ich darauf eingehen, ob ich auch enttäuscht war von diesem Aspekt. Und
Also es geht ja los. Caro Worps ist ja in vielen Rollen zu sehen. Da frage ich mich, warum das bei so einem großen Team vom ZDF Magazin Royal eigentlich auf eine Person ausgelegt ist. Habe ich jetzt nicht den Gag verstanden, dass sie immer wieder zu sich selber schaltet. Es gab zwar immer mal wieder kleine Gags zwischendrin, auch der eine Marcel von den Bustle Brothers, man kennt es noch aus dem Neo-Magazin Royal, hatte einen coolen Auftritt. Den haben wahrscheinlich viele nicht verstanden. Aber dann zum Beispiel dieser Experte im Studio, der Witz war auch nach 5 Minuten vorbei, den man eiskalt durchgezogen hat. Eiskalt. Genau. Und die Gesamtgeschichte war auch eigentlich nur doof. Und ich muss auch sagen, es gab zuletzt auch, oder was heißt zuletzt, ich habe nachgeguckt, es hat mich nämlich erinnert an Olli Dietrich und seinen TV-Zyklus. Genau. Und da habe ich nachgesehen, der lief ja schon Mai 2013.
Ja, mit Cordula über 10 Jahre Stratmann. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja, klar. Also der liegt schon lange zurück und ich glaube, davon ist es natürlich irgendwie inspiriert, ne? Weil Olli Dietrich ja, glaube ich, Ja, der hatte dann auch unterschiedliche Leute mit in diesen Sendungen drin, aber der hat, glaube ich, auch teilweise damit gespielt, dass er mehrere Rollen gleichzeitig verkörpert hat, ne?
Genau. Ja. Wo ich dann noch sagen wollte, sowas Ähnliches gab es dann auch beim Browser Ballett, wo sie zum ZDF gewechselt sind. Da war es mit Fabian vom Frankentatort. Der hat beispielsweise Markus Lanz gespielt und irgendjemand hat noch David Richard Brecht gespielt und da wurde eine Atombombe auf Deutschland geworfen und da war es dann auch so eine Live-Show bis zum Untergang von Deutschland, haben die dann im ZDF gesendet und sind dann noch in den letzten 3 Minuten in den Bunker unten dran gegangen und haben gesagt, es ist nicht alles verloren, denn sie senden Lanz und Brecht jetzt dauerhaft und man kann sie ja durchgehend mit dem Radio hören.
Okay. Ja, ich glaube, das war auch lustiger. Ein Teil. Okay. Also das habe ich jetzt nicht gesehen, aber grundsätzlich deckt das ja praktisch ein Phänomen ab, nämlich dass so diese Satire auf so Breaking News Sendungen, vielleicht auch auf so einen gewissen Sensationsjournalismus, weil darum ging es ja auch, Eifel bebt, dass da in der Eifel irgendwie ein Erdbeben war und dann wird das so hochstilisiert, dass man damit spielt, dass so eine Angst da ist, dass irgendwie so der Vulkan dann auf einmal ausbricht und sie sagen sogar, der Vulkan explodiert, ja. Und das ist natürlich eigentlich auch eine Persiflage auf sowas. Und ich muss leider auch sagen, dass mir da zu viel untergekommen ist, was mir eigentlich schon so bekannt war aus vergleichbaren Sendungen.
So also aus der so eigenen Sendung?
Aus meiner eigenen Sendung, die ich noch nicht habe?
Nein. Man hat ja auch mehrfach beim ZDF-Magazin Royal Bild live nachgemacht.
Ah ja, okay. Okay, ja gut, dann gibt es vielleicht innerhalb vom ZDF-Magazin auch schon eine Tradition. Grundsätzlich so diese Reporterschalten, du hast es angesprochen, Olli Dittrich, aber zum Beispiel auch Switch Reloaded, ne? Die haben ja früher auch schon News-Sendungen irgendwie aufs Korn genommen. Ich erinnere legendär an Peter Klöppel aus Lampukistan.
Weißt du, was auf der Karte zu sehen war?
Nee, was war da zu sehen?
Also Sachsen.
Sachsen, okay. Ja, so gibt vieles einen Sinn nachträglich jetzt auch. Naja, auf jeden Fall gab es sowas immer wieder, ne? Auch bei der Heute-Show wird sowas ja dann aufs Korn genommen. Also es gab dann natürlich so Schalten, wo irgendwelche Praktikanten bei der Reporterin noch im Bild stehen oder die Tonangel irgendwie mit reinreicht, irgendwelche Leute vorbeikommen, die ins Bild quatschen und so. Das sind halt auch grundsätzlich so Szenarien, die kommen einem heutzutage bei diversen Satireformaten immer wieder auch mal unter, ne? Also auch, weiß ich nicht, bei Extra 3 oder so. Es gab dann auch mal diese Sendung, weiß nicht, erinnerst du dich da noch dran, wie hieß die, mit Florian Schröder, wo er tatsächlich aus dem alten Tagesschau-Studio senden durfte. Ich glaube, das hieß, Mensch, wie hieß denn diese Sendung? Ich komme nicht mehr auf den Titel, das muss so vor auch über 10 Jahren gewesen sein.
Puh, die habe ich aber nie geguckt. Ich habe viel mit Florian Schröder geguckt, aber eher die neueren Sachen.
Ja, auf jeden Fall gab es da auch.
Vielleicht war es nicht die Florian Schröder-Show?
Nee, die hieß nicht, die hieß, das Ernste hieß das, genau, das Ernste. Und das war praktisch auch eine Nachrichtensatire und da hat Florian Schröder eigentlich auch so einen News-Anchor gespielt und da saß er am Pult vom alten Tagesschau-Studio noch, bevor die in das neue gegangen sind. Und das lief aber, glaube ich, nur eine Folge, da haben die einen Piloten produziert und der wurde, glaube ich, aber nicht fortgesetzt. Auf jeden
Fall.
Das kann
sein, ja. Und dann gab es natürlich auch immer mal wieder einzelne Specials von diversen Sendungen, die ja so ein ähnliches Konzept angelegt haben.
Auch Olli Kalkofe mit seiner Mattscheibe war vielleicht nicht so weit davon entfernt. Ne? Der hat ja auch Ansätze immer wieder, wo er dann irgendwie in Konversation zu sich selbst tritt und sich selbst als Gegenschnitt montiert und dann gleichzeitig in unterschiedliche Rollen und Kostüme schlüpft. Also grundsätzlich war mir da auch zu viel Bekanntes, auch so diese ganzen Mechanismen, die da ich sage jetzt mal, karikiert wurden. Inzwischen ist einem das einfach schon bekannt, weil das vielleicht schon zu oft irgendwie gemacht wurde. Ich würde gar nicht sagen, dass man das so der Caro Worps irgendwie anlassen kann, weil ich fand ihre Performance eigentlich durchaus gelungen. Aber
die Story war halt nicht gut.
Ja, genau. Würde ich auch eher sagen, dass die Story so ein bisschen zu, war mir auch zu platt. Du hast es eben angedeutet mit diesem Experten, der im Studio war und der dann auch einen ganz merkwürdigen Namen hatte und der eigentlich nur eine einzige Witzfigur war. Ich finde diese Witzfigur, du hast eben von 5 Minuten gesprochen, ich finde, der hat sich in 5 Sekunden eigentlich schon auserzählt. Ja, also da wusste ich schon, was sie damit wollen, was sie damit transportieren wollen. Und den Gag haben sie dann aber 4-5 Mal nochmal gemacht und dann ist der nochmal mit seinem Buch irgendwie Wissenschaft ist sexy ins Studio reingekommen und hat das in die Kamera gehalten, um zu sagen, hahaha, ja, wir haben hier einen Experten, der auch noch irgendwie Cross-Promotion für seine eigenen Produkte so machen will, um seine Eitelkeit irgendwie auszustellen. Das ist halt auch irgendwie, da haben sie halt sehr viele, sehr leicht ersichtliche Pointen und Gaglines wirklich bis zum Erbrechen immer wiederholt. Ja, deswegen war mir das einfach alles ein bisschen zu platt, leider.
Weil eigentlich das ZDF-Magazin Royal ist ja schon eine Satire auf die normalen Nachrichtensendungen. Es ist ja schon immer mit Satire auch gearbeitet, obwohl man eigentlich was Ernstes vorträgt. Und da war es halt jetzt nur noch albern.
Genau, damit war es albern und ich muss auch wirklich sagen, mir zu albern. Weil wenn du das Ganze so auf so eine sehr alberne Ebene hebst, dann fehlt mir so ein bisschen die Fallhöhe. Weil klar, es gab dann so Momente, wo auch Caro Worps in ihrer Rolle dann nochmal dort gewesen ist vor Ort und stand an diesem Feuerloch, ja, und dann ging es irgendwie darum, sie hatte vorher einmal eine Reportage dazu gemacht, wo dann nochmal so
die war ellenlang
Reportagen irgendwie dann auch nochmal irgendwie persifliert werden, so irgendwie Punkt 12 Geschichten oder so oder aus dem ganzen dritten Programm irgendwie beim WDR, was dann sonntags irgendwie um 22:15 läuft oder sowas. Das ist natürlich irgendwie alles ganz schön gedacht, aber es war doch alles irgendwie so sehr, sehr offensichtlich und dadurch irgendwie dann auch so diese absurde Geschichte mit dem Drachen dann am Ende. Irgendwie war da für mich keine Konsequenz mehr da, weil mir am Anfang sehr schnell klar wurde, das ist eine Sendung, das ist sowieso alles nur eine einzige Lachnummer irgendwie, auch die ganzen Figuren.
Da ja, es hat so schon alles einen Sinn ergeben dann bis zum Ende, aber das hat mich trotzdem nicht so wirklich unterhalten.
Nee, mich leider auch nicht. Also wie gesagt, ne, also es war für mich sehr, ich hatte jetzt nicht so Momente, wo ich sage, wo man sich eigentlich sowas erhofft, dass wenn sich so eine Sendung vornimmt, eigentlich vielleicht einen neuen Blick auf so alltägliche Mechanismen, in dem Fall Medienmechanismen, TV-Mechanismen
aber zu werfen. Aber lass uns, oder ich möchte dann lieber die Leute jetzt hier mit uns rausschmeißen und vielleicht noch die Zeit ein bisschen nutzen, mich jetzt kürzer zu fassen und Ihnen einen TV-Tipp zu geben, denn Malcolm mittendrin ist wieder da, da gab es 4 Folgen und vielleicht sagen wir jetzt einfach, bevor wir uns da noch 20 Minuten drüber ranten, guckt lieber 20 Minuten bei Disney Plus Malcolm mittendrin die 9 Folgen, vielleicht habt ihr da dann auch mehr Lust und Zeit.
Ja, du hast es schon geguckt, genau, und du warst damit sehr zufrieden, ja. Ich werde auch mal reingucken.
Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und viel Spaß.
Ja, genau.